Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen hier bei uns, hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcastpartner, der nach dem BVB-Spiel am Samstag im Volksparkstadion ein zweites Mal erfahren hat, wie sich so ein gewonnenes Unentschieden anfühlt. Und damit, moin Ben.
Moin Tim. Ja, es ist Wahnsinn, wie die Mannschaft Erwartungshaltungen reihenweise durchkreuzt. Im Grunde hast du ja die ganze Woche nur gehört, wie viele Gegentore der HSV bei der hohen Niederlage gegen die Bayern bekommen wird. Und dann gewinnen die das Ding fast und holen einen Punkt, bei dem man sagen muss, dass er sportlich verdient ist. Und ja, ich habe es dir ja nach dem Spiel auch geschrieben, ich habe es auch in unserer kleinen Sentenz nach dem Spiel so ein bisschen versucht auszudrücken. Wenn die Mannschaft jedes Wochenende solche Leistungen zeigt wie gegen Bayern, dann muss sie den Klassenerhalt eigentlich nicht von anderen Mannschaften abhängig machen, beziehungsweise hat sie meiner Meinung nach dann an jedem Wochenende, an jedem Spieltag die Chance, Punkte zu holen. Und ich glaube, dass die große Herausforderung jetzt auch für die kommenden Tage und die kommenden Wochen sein wird, Konstanz hineinzubekommen. Denn machen wir uns nichts vor, das Spiel gegen Heidenheim ist auf eine gewisse Art und Weise fast genauso schwer wie das gegen Bayern. Es ist ein super wichtiges Spiel, über das wir gleich ausführlich sprechen werden, das eine kleine emotionale Vorbelastung mit sich bringt, das tabellarisch sehr interessant ist. Und ja, ich bin gespannt, wie sich die Mannschaft nach dieser tollen Leistung gegen einen wirklich gegen einen sehr starken Gegner, gegen den Gegner verkaufen wird, der nominell ganz anders drauf ist.
Ja, das ist ganz anders, das ist, glaube ich, das Programm, ne? Also es wird ähnlich schwer, aber auf eine andere Art. Ich glaube, das ist so das, weil sonst hatten wir halt ganz oft diese Außenseiterrolle und jetzt haben wir halt eine Rolle, wo der HSV fast schon Favorit ist. Eine der ersten Male in dieser Saison. Und wie er mit dieser Favoritenrolle umgeht, das wird, glaube ich, das Spannende in diesem Spiel ehrlicherweise sein. Das zu sehen, weil jetzt gegen Bayern, du hast es gesagt, sehr gutes Spiel, würde ich auch so mitgehen. Und ich würde sogar noch mal ein bisschen höher machen, eine Top-3-Mannschaft in Europa aktuell. Also das darf man schon nicht unterstreichen, glaube ich. Oder das muss man unterstreichen, was das hier wirklich für eine Leistung war, die auch mit voller Kapelle aufgelaufen ist. Bayern wird ja auch oft vorgeworfen, dass sie dann in der Bundesliga mal schon oder mit einer B- oder C-Elf auflaufen. Das war hier nicht so. Also da Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz, Lennart Karl, Jamal Musiala. Also Bayern hat schon alles reingeworfen, um dieses Spiel auch zu gewinnen. Und der HSV hat einfach ein gutes Spiel gemacht. Aber in diesem 5-3-1-1 mit einem Muheim auf dem Halbraum, der dann so einen zweiten Linksverteidiger spielt mit Mikkel Bronxies zusammen, so wirst du gegen Heidenheim nicht gewinnen. Und deswegen reden wir da nachher drüber. Aber wir kommen jetzt erstmal nochmal auf den Rückblick zu diesem Bayern-Spiel, weil das so viel Spaß gemacht hat. Wollen wir uns jetzt auch die gebührende Zeit nehmen, darüber zu reden, weil ich kann es dir sagen, wie es ist. Ich habe es ja auf der Couch geguckt, aber ich hatte eine unfassbar gute Zeit. Und da können wir noch kurz drüber reden, finde ich, bevor wir in die Rubriken starten. Ich kann mir vorstellen, im Stadion war das nochmal ganz viel krasser, oder, Ben?
Ja, auf jeden Fall. So ab der 30. Minute, als du gemerkt hast, okay, es steht immer noch 0-0, was eigentlich schon gefeiert wurde, und der HSV langsam auch zu Chancen gekommen ist, habe ich auch gedacht, ja, das macht richtig Bock. Und dass es noch 0-0 steht, war einfach auch verdient. Und als dann das Tor gefallen ist, sowieso, ne, der Elfmeter. Und ich muss sagen, vielleicht machen wir gleich sozusagen auch die Überleitung in meinen Moment des Spiels, weil es so eine Spielphase ist. Nachdem das Tor von Luis Diaz gefallen ist, dachte ich, okay, jetzt gehen sie halt gegen Bayern den Weg eines Sterblichen. Also jetzt geht's bergab, ne? Und ja. Wir haben das ja auch in der Saison schon oft gesehen. Bayern hat hin und wieder Startschwierigkeiten, aber ist dann in der zweiten Halbzeit sehr stark, schießt in der zweiten Halbzeit in kurzer Zeit viele Tore. Und ich habe damit gerechnet, dass es beim HSV jetzt ähnlich laufen wird, habe es befürchtet. Und man muss einfach sagen, in dieser Phase nach der 46. Minute, wo dieses Gegentor fällt, bis zur 54. Minute, als Vuskovic dann das 2-2 macht, hat der HSV sich aber den Schneid nicht abkaufen lassen. Ne? Sie haben weiter sozusagen gezeigt, okay, wir sind hier gefährlich, wir beißen auch zurück. Es gab diese Szene mit Vieira, der diesen komplett verunglückten Rückpass abfängt und direkt aufs Tor schießt. Es gab diesen Seitfallzieher von Vuskovic und dann fällt das Tor am Ende sogar. Und da sozusagen zurückzukommen und das Spiel nicht hoch zu verlieren, sondern sozusagen zurückzubeißen, das hat mir wirklich imponiert. Deswegen ist es für mich so nicht der Moment, aber die Spielphase des Spiels.
Ja, dann mache ich direkt weiter, weil mein Moment ist dann nämlich genau besagte 53. Minute. Weil da vieles auch zusammenkommt. Du hast Miro Muheim, der so ein bisschen von dieser Halbraum-Achterrolle, die er in diesem Spiel hatte, Gebrauch macht und sich so ein bisschen auf die rechte Seite fallen lässt. Da auch so ein bisschen das Außen, dass die Bayern Mann gegen Mann verteidigen. Du hast einen Luka Vucevic und ich dachte erst, okay, das war wegen dem Freistoß davor, dass der noch da vorne war. Nein, der war ja schon wieder komplett zurückgelaufen, der dann wirklich bis in den Strafraum vorjoggt, auch so seinen seinen Gegenspieler mitzieht. Du hast die wunderschöne Seitenverlagerung von Muheim auf William Mickelbronk-Sies und dass ich das über diesen Antifußballer bei allem Respekt mal sagen werde, aber dass der Josef Stanisic auf einem Bierdeckel austanzt, das hatte ich nicht auf meiner Bingo-Card für diese Saison, schlägt eine wirklich gute Flanke, wo Luka Vucevic auch nicht mehr viel machen muss, außer die Rübe hinzuhalten. Keine Chance für Manuel Neuer im Tor, steht 2-2 und du hast es schon gesagt, da schließe ich mich nahtlos an. Das war halt diese Phase, wo man nach dem Bayern-Tor, das dachte ich nämlich auch, mein Gedanke auf der Couch war ja super, jetzt haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt und jetzt geht es so, wie es alle erwartet haben. Und jetzt schießen sie vielleicht noch ein, zwei Tore und wir verlieren 3-1, 4-1 und wir können hier nachher sitzen und sagen, ja, immerhin eine gute Halbzeit und darauf kann man aufbauen. Aber genau das zieht, also ich dachte halt, der Stecker ist gezogen, aber im Wald hat der HSV Bayern in dem Moment, fand ich, den Stecker gezogen. Erstmal für die nächsten Minuten, weil dann halt man auch das so geführte, Bayern brauchte dann wieder so ein bisschen. Die kamen dann wieder und dann hatte der HSV mit Alu-Treffern und mit auch mit einem vermeintlichen Handspiel von El Fadli, wo ich auch der Meinung bin, den muss man nicht geben, den kann man geben, muss man nicht. Hatte er natürlich irgendwo auch Schiri-Glück, weil wenn Ham Osmas den gibt, egal ob man den geben kann oder nicht, dann gewinnen die Bayern da 3-2. Aber Bayern oder der HSV hat es hier geschafft, dass Bayern lange an dem Spiel zu knabbern hatte, fand ich.
Ja, ich meine, du hast gemerkt, die Bayern haben sich schwer getan und das ist schon, finde ich, eine Leistung. Sie hatten auch Mühe, sozusagen in die Offensivspiel reinzukommen und ich fand, dass sie hinten auch hin und wieder sehr luftig standen. Also da haben sich schon Räume angeboten und vielleicht haben sie den HSV auch so ein bisschen falsch eingeschätzt. Sie haben nicht gedacht, dass da so viel Gegenwehr kommen würde, weil, machen uns nichts vor, die meisten Vereine spielen nicht so gegen die Bayern, gerade wenn sie irgendwie unten in der Tabelle stehen. Und ich sehe es so wie du, diese Phase auch nach dem Tor sind die Bayern ja nicht sofort wieder angelaufen und haben erst ganz zum Ende gab es dann diesen Sturmlauf und der war dann auch zu überstehen, das muss man, denke ich, auch anerkennen, aber sehe ich ganz genauso. Danach war es phasenweise echt ein Spiel auf Augenhöhe, was bezeichnet ist.
Ja, das hätten wir nicht erwartet. Also ich weiß noch, wie wir hier vor einer Woche saßen und bei einem 3-0 getippt haben und uns einig waren, damit wären wir happy.
Auf jeden Fall.
Also wenn es danach geht, wenn das jetzt der neue Aberglaube ist, tippe ich jetzt immer 0-3 gegen den HSV. Es war ja wirklich eine gute Mannschaftsleistung, das haben wir ja schon betont. Trotzdem wollen wir jetzt jeder einen besonders hervorstellen. Wer ist denn dein Spieler des Spiels?
Für mich ist es Albert Sami Lokonga. Ich finde, wenn er auf dem Platz steht, ist der HSV einfach besser. Er ist erwachsener, er ist resoluter am Auftreten und er kann so vieles. Ne? Er hat diese kämpferische Note, er hat diese technische Note, er kurbelt das Spiel an, er bringt Bälle von hinten nach vorne und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Er hat auch diese Ehrfurcht vor den Bayern-Spielern auch nicht so ausgedrückt. Da haben wir auch vorher drüber gesprochen, dass er das auch nicht muss, weil er auf dem Niveau auch schon gespielt hat, Gegner in diesem Segment auch kennt. Und wie gesagt, ich habe den Eindruck, wenn er auf dem Platz steht, dann läuft es für den HSV einfach besser. Er hatte ja vor dem Elfmeter auch kurz den Ball in der Hand. Ich dachte, ja, irgendwie passt es auch, wenn er ihn jetzt schießt, weil er hat irgendwie ausgestrahlt, als wäre er der richtige Mann an dem Tag. Dann ist es anders gekommen. Soll ja eine kleine Finte gewesen sein und Vieira schießt ihn dann, muss man vielleicht hier auch einmal sagen, besser geht's nicht, oder? Also
ja,
Neuer streckt sich schon so weit in die rechte Ecke runter, wie es eigentlich geht und er kommt trotzdem nicht ran. Sami Lokonga ist für mich der Spieler des Spiels, aus einer geschlossenen guten Mannschaftsleistung herausgenommen.
Ja, voll fein. Ich finde, bei Sami Lokonga hatte ich auch das Gefühl, dass er auch von Muheim ein bisschen profitiert hat in dieser Doppel-8, die sie zwei da hatten, mit Remberg dahinter auf der 6. Ich hatte das Gefühl, dass das so ein Trio war, was sich gegenseitig, vielleicht auch so ein Quartett, wenn man dann Vieira auf der 10 in der Art Raute dazunehmen möchte. Ich glaube, die vier haben sich schon sehr befruchtet, hatte ich das Gefühl. Und Sambi war davon so das Herz und hat die Bälle getragen, hat mit Muheim Seitenwechsel getauscht, hat... Und diese Ruhe, du hast es sehr schön gesagt, das möchte ich ja auch nochmal vorher in dem Vergleich von dir eben, weil ich den wirklich gelungen fand, erwachsen. Der HSV spielt erwachsen und reif und Bundesliga-tauglich, wenn Sambi Lokonga auf dem Platz ist. Und das hast du die Spiele jetzt, die er verpasst hat, schon gemerkt, dass das gefehlt hat. Deswegen finde ich hier eine verdiente Wahl von dir. Ich habe einen Spieler, der sich wieder in mein Herz gespielt, ich muss sogar fast sagen, gesprintet hat wieder. Aber das ist Nicolas Capaldo. Ich gucke diesem jungen Mann einfach unfassbar gerne beim Fußballspielen zu, weil das ist so für mich der personifizierte Kampf, den der HSV an diesem Spieltag auf den Platz gebracht hat. Der ist 90 Minuten lang, 30 Kilometer über den Platz rauf und runter gesprintet, hat damit auch so ein bisschen, war ein Faktor, diese Manndeckung der Bayern aufzulösen, weil sein direkter Gegenspieler ja ein Stürmer war oder Lennart Kahl war, der dann auf einmal mit bis nach hinten gehen musste. Und da entstanden auf einmal Lücken. Wenn Nicolas Capaldo jetzt noch ein bisschen besser im Abschluss wird, dann ist das eine unfassbare Waffe. Das hat er nicht, das ist okay, das ist nicht seine Primäraufgabe. Er war aber auch unangenehm in den Zweikämpfen, hat genau dieses unangenehme Element reingebracht, von dem wir uns einig waren, dass es das braucht, wenn du hier eine Chance haben willst. Und deswegen auch mit den Nadelstichen nach vorne, er ist ja auch einer der Spieler im Strafraum in dem Moment. Die Flanke in den Strafraum von Mikkel Bronxies, da stehen Vuškovic und Capaldo unter anderem. Also zwei von drei Innenverteidigern aus einer normalen Spielsituation. Für mich Nicolas Capaldo mein persönlicher Spieler des Spiels.
Ja, kann ich super gut nachvollziehen. Er hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Und man muss auch sagen, ich glaube, er wächst auch in diese Kapitänsrolle immer besser rein. Ne? Er hat irgendwie auch die Bayern haben viel mit Harm Osmers gesprochen, hatten da viel Redebedarf. Capaldo stand auch immer dabei, hat die HSV-Position da offensichtlich eingebracht, hat sich ein, zwei Sätze mit Joshua Kimmich unterhalten. Man muss sagen, wirklich ein super Auftritt von ihm und schade, dass er im nächsten Spiel nicht dabei sein kann, weil er die fünfte Gelbe bekommen hat. Gar nicht für einen Foul, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern wegen irgendwie einer Diskussion, die es, glaube ich, gab. Ganz am Ende des Spiels.
Ja, das war, glaube ich, um die Elfmetersituation herum, weil sie sich da alle behakt haben. Jeder, ich glaube, da gab es ein, zwei gelbe Karten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, das müsste auch die Szene sein, wo Kane die gelbe Karte sieht, wo ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, wieso die Bayern sich so aufregen, weil Harry Kane hat alles in diesem Spiel dafür gemacht, um eine gelbe Karte zu kriegen. Eigentlich schon ab der ersten Minute weg, kann von Glück reden, dass er keine gelbe kriegt bei der Aktion gegen Daniel Heuer-Fernandes. Das möchte ich ja auch mal an der Stelle sagen, Richtung Bayern. Kommen wir zum, bei aller, aber sag erstmal, du willst noch was sagen.
Er hat aber das Stadion damit irgendwie auch angezündet, dieser Tritt gegen Heuer Fernandes. Alle haben ihn danach wirklich also gehasst und man muss sagen, vielleicht hat diese Energie von den Rängen das ganze Spiel auch noch ein bisschen anders dynamisiert. Also das war ja auch direkt vor der Nordtribüne, das war super laut, ja. Schon irgendwie nach 3 Minuten. Und ja, er hat die gelbe Karte dann sehr, sehr spät, meiner Meinung nach auch viel zu spät bekommen. Es hätte da schon sofort gelb geben können, wenn man es sich anguckt. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber es war dann auch dunkelgelb, ne?
Eigentlich. Ja, also man hätte sich über gelb nicht beschweren dürfen an Bayern Stelle, finde ich.
Sagen wir es mal so, ja.
Ja. Dann dein Low-Performer des Spiels.
Ja, es ist jetzt schwierig und es ist auch so ein bisschen undankbar, da jemanden auszuwählen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich vielleicht niemanden auswähle.
Nee, so läuft das hier nicht. Du musst wen nehmen.
Für mich ist es nochmal Redsford Königsdörfer einfach, weil er, ich sag mal, für mich von diesen 11 Spielern, die da für den HSV auf dem Platz standen, einfach die am wenigsten ambitionierte Leistung gezeigt hat. Und auch am wenigsten in Erscheinung getreten ist. Er hat vorne ein paar Bälle gut festgemacht. Er hat auch ein paar Fouls gezogen, die gut Zeit gekostet haben. Das will ich hier gar nicht absprechen. Aber im Vergleich zu dem, was andere an dem Tag geleistet haben und wie andere sozusagen an dem Tag auch über sich hinausgewachsen sind, fand ich, war das dann doch, hat sich auf einem anderen Niveau abgespielt und deswegen ist er für mich der in Anführungszeichen Low-Performer, der trotzdem zu dieser Mannschaft gehört, die sich gegen den Rekordmeister sehr gut verkauft hat.
Ja, also ich glaube, Low-Performer in dem Fall ist sehr, sehr wohlwollender Low-Performer bei uns beiden. Ich glaube, das muss man hier sagen. Wir haben hier niemanden, glaube ich, dabei. Also ich glaube, ich spreche jetzt für mich, aber ich glaube, ich spreche für uns beide. Da war niemand jetzt absolut schrecklich in seiner Leistung. Auch die Einwechselspieler haben ihre guten und ihre schlechten Momente gehabt. Wie das bei so einem Spiel gegen die Bayern halt ist. Das Gleiche ist bei meinem Low-Performer, weil ich bei dem Spieler einen ähnlichen Impuls hatte, wie du jetzt bei Königsdörfer mit. Er ist mir nicht so stark aufgefallen, im positiven Sinne, auch wenn er stets bemüht war. Und das ist für mich Bakary Jatta. Wird ja umgeschult vom HSV in dieser Saison zum Rechtsaußenverteidiger in der Fünferkette. Macht das auch teilweise sehr gut. Hatte auch jetzt hier nach vorne zwei, drei Aktion, ich würde jetzt nicht unbedingt bei allen Aktionen von einer guten Aktion sprechen, muss auf jeden Fall, oder zwingt Alphonso Davies auf jeden Fall einmal ein Sprintduell, wo Alphonso Davies alles aus sich rausholen muss. Aber gerade nach hinten, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, du hast auch zu Recht angemerkt, das kann man auch der Spielweise ein bisschen ankreiden, aber es ist nun mal seine Seite, über die relativ einfach das 1-1 fällt, auch wenn das die Bayern sind und die auch vieles einfach aussehen lassen, aber du darfst dann nicht mit einem Pass in die Tiefe dich ausspielen lassen. Und auch beim 2-1 habe ich das Gefühl, dass man, auch wenn das der Ball in die Lücke, oder der Ball von Olise auf Diaz in die Lücke zwischen Capaldo und Vuškovic gespielt wird, Diaz kommt halt von ganz außen, also kann ich Bakary Jatta da auch nicht ganz mit rausnehmen aus der Nummer. Ich habe einfach das Gefühl, dass Bakary Jatta hier offiziell seine Kragenweite aufgezeigt bekommen hat, was er kann und was er nicht kann auf dieser rechten Außenverteidigerposition in der Bundesliga. Es ist einfach überhaupt schon krass, dass wir hier sitzen und 2026 darüber reden, dass Bakary Jatta einen Startelf-Einsatz gegen Bayern München hatte in der Bundesliga. Das ist das Krasse an der Geschichte. Also von daher ist es ein sehr wohlwollender Low-Performer, aber ich glaube, es wird bessere Spiele für Bakary Jatta geben als dieses. Deswegen muss ich ihn hier einfach nennen.
Ich gebe dir recht, also dass er mit Lennart Kahl auf einem Platz steht, ist irgendwie total komisch. Ne? Also das hättest du, weißt du nicht, vor 2-3 Monaten niemals gedacht oder auch mit Musiala oder so. Aber ja, dieser Pass vor dem 1-1, das sieht tatsächlich sehr einfach aus. Einer neben mir im Blog meinte, du weißt, was kommt, du siehst, was kommt und du kannst das irgendwie trotzdem nicht verhindern. Ich hatte das, das kommt auch mir so ein bisschen dazu. Die Bayern waren ja auch voll mit vielen Spielern in der Box. Und ja, vielleicht kann man Jatta hier auch in der Kategorie nennen, ist nicht ganz unberechtigt.
Ist denn jemand bei dir aufgestiegen in seiner Aktie oder abgestiegen in seiner Aktie beim HSV nach diesem 2-2?
Ich habe ihn hier als Aufsteiger, weil ich einmal auf sein Comeback hinweisen möchte. Und zwar war mit Omari gegen die Bayern nach einer langen Verletzungspause zurückzukommen, ist auch nicht so einfach, ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Und ich finde, er hat es da gut gemacht, den Punkt mit über die Linie gebracht und hat auch gezeigt, dass er für das Spiel jetzt gegen Heidenheim auf jeden Fall eine Option sein könnte. Und kleiner Spoiler schon mal, ich vermute, dass er in der Startelf stehen wird. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er diesen Belastungstest in Anführungszeichen gegen Bayern auch so gut bestanden hat. Deswegen ist er für mich der Aufsteiger, der aus einer Verletzung sofort wieder als Startelf-Kandidat beziehungsweise als einer der Spieler, der um die Startelf-Plätze konkurriert, zurückkehrt. Und das ist schon bemerkenswert, finde ich.
Ja, auch erstmal schön, dass er wieder da ist. Stellt auf der einen Seite, auf der sportlichen Seite, stellt den HSV breiter auf. Klar ärgert sich, dass Capaldo nicht spielen kann, aber gleichzeitig habe ich zumindest auch das Gefühl, dass ich innerlich ein bisschen ruhig bin, was die Situation betrifft. Weil ich mir denke, Omari ist kein schlechter Verteidiger, der wird das schon gut genug machen auf jeden Fall. Ja, und auch einfach, weil er menschlich, hatte ich das Gefühl, wirklich ein guter Kerl ist. Ich erlebe ihn natürlich nicht im Training, aber auch der Clip, der jetzt beim HSV ging, wo er mit unserem Neuzugang Grönberg, zu dem wir nachher noch kommen, ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler an der Stelle, dass wir darüber noch reden werden. Die kennen sich ja von Startrenn und haben da das sehr herzlich miteinander geredet. Und ich spoilere jetzt auch schon mal, er ist ja auch fest jetzt verpflichtet worden vom HSV, kommen wir auch gleich nochmal zu. Also aktuell ist war mit Omari eine sehr wohlfühlende Personalie beim HSV, habe ich das Gefühl. Und ich würde mir wünschen, dass das nächste Spiel das einfach nur unterstreicht, dass wir weiter wohlfühlend über ihn denken. Und natürlich muss man ihn hier als Aufsteiger nehmen, einfach weil er wieder eine Kaderoption ist. Da ist er natürlich aufgestiegen. Ich habe ihn vorhin schon gelobt, deswegen muss ich ihn hier jetzt auch als meinen Aufsteiger nehmen. Und das ist William Mikkelbronxis. Klar, gehört zur Wahrheit dazu. Er hat davon profitiert, dass er im Endeffekt einen zweiten Linksverteidiger im Halbraum an die Hand gestellt bekommen hat. Mit Miro Muheim. Er hat aber auf jeden Fall gezeigt, dass er auf seiner fußfremden Seite, und das ist halt kein FIFA, das stellt man sich immer so einfach vor, das ist gar nicht so einfach. Jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, weiß das und schon lange nicht gegen so eine Mannschaft wie Bayern München, dass er da durchaus eine Option sein kann, gerade auf einer Position, wo es eigentlich keinen klaren Backup gibt, auch wenn Noah Katterbach jetzt geblieben ist beim HSV. Er sah teilweise wirklich gut aus gegen Michael Olise und auch da hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sage. Und die Vorlage zum 2-2, ich habe es gesagt, die ist Weltklasse. Da holt er wirklich alles raus im Fuß, was er hat. Und deswegen, für mich bleibt er eine Option auf Linksverteidiger. Und auch diese Version mit Muheim im Halbraum und ihm als Linksverteidiger daneben, gerade gegen die Dortmunds, Leverkusens und Leipzigs, gegen die wir in den nächsten Wochen spielen werden, bleibt das für mich eine sehr gute Option an der Stelle. Und deswegen hat er sich so ein bisschen, ich habe es vorhin so auch sprichwörtlich gesagt zu dir, aus dem Knäuel der Rechtsverteidigerkandidaten hat er sich so ein bisschen gelöst, weil er jetzt der eine ist, der auch Linksverteidiger sein kann. Und ich glaube, dass ihm das einfach bei seinen Aktien im Kader helfen wird. Deswegen ist er für mich der Aufsteiger aus diesem Spiel.
Ja, ich meine, das ist schon lustig zu sehen, oder es war lustig zu sehen, wie er Olise da auch Probleme bereitet hat so ein bisschen, ne? Und wie er auch immer nachgegangen ist und unangenehm war. Und ich sehe es genauso wie du, dass er sich da jetzt auf der anderen Seite behauptet hat. Ich glaube, hat er nicht gegen Magdeburg auch mal auf positionsfremd auf der anderen Seite gespielt? Das gab es schon mal, aber bei mir bleiben so ein bisschen Restzweifel, auch wenn das jetzt wirklich eine sehr gute Leistung war, muss man ihm geben, den Punkt. Ich glaube, ich würde trotzdem lieber Gochulaschwili da sehen, beziehungsweise ich würde Gochulaschwili lieber auf dieser Position sehen und Muheim dann auf der anderen. Und ich glaube auch, dass wir dann im Verlauf der Saison noch mehrere Varianten sehen werden. Also mal schauen, was das Trainerteam sich da noch einfallen lässt. Aber ich gebe dir recht, Mikkel Bronsis hat sich da jetzt als weitere Option auf jeden Fall ins Spiel gebracht.
Ja, voll. Weil du Magdeburg ansprichst, interessant eigentlich zu sehen, ne? Gegen Magdeburg damals auch eine sehr mannorientierte Mannschaft. Mikkel Bronsis und Muheim, der auch immer wieder auf die andere Seite gegangen ist, damit er diese Flanken wie beim 2-2 schlagen kann. Und jetzt im Endeffekt ähnliche Sache. Also man könnte sagen, Merlin Polzin hat sich das gemerkt, dass das gegen Magdeburg gut funktioniert hat, gegen eine in der zweiten Liga wirklich sehr auf Ballbesitz spielende Mannschaft. Und hat das hier jetzt 1:1 nochmal neu implementiert. Und das war schon spannend. Das würde ich vielleicht mal nutzen, um zu meinem Fazit erstmal zu kommen, weil das eine schöne Überleitung ist. Weil ich finde, der HSV hat hier taktisch, mental und körperlich ein fast perfektes Spiel gezeigt. Ehrlicherweise. Gegen Bayern wirst du nicht alles verhindern können, das war klar. Am Ende mit 2, irgendwas XG bei unserer Offensive gegen die Bayern rauszugehen, ist eine grandiose Leistung, finde ich. Das Trainerteam hat einen starken Matchplan ausgearbeitet in diesem 5-3-1-1. Und vor allem Fabio Vieira, über den haben wir hier noch zu wenig gesprochen, auf der 10 alleine absolut stark gespielt. Absoluter Treiber des Spiels, über den Elfmeterbruch hast du schon gesprochen. Übrigens auch lustig, wie Manuel Neuer sich da abfuckt lautstark. Das hat man im Stadion, glaube ich, nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du es in den Highlights gesehen hast. Ja, Manuel Neuer ruft mehrfach laut, für die, die es nicht gesehen haben, hey, 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 weil er will, dass der Schütze endlich schießt. Aber auch, wie gesagt, diese Idee Muheim, Mikkel Bronsis, ich habe es jetzt oft genug gesagt, gegen Olise. Klar muss man auf der einen Seite sagen, der HSV hat ja auch in manchen Situationen Glück, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, der HSV hat auch in manchen Situationen Pech. Und gerade die Szene, wo Manuel Neuer aus dem Tor rauskommt und Ryan Philipp wirklich schön auf Vieira überlegt und leider Alphonso Davies sehr schnell ist, wo theoretisch das 3-2 fallen kann, da hat der HSV wirklich Pech. Am Ende, und ich komme jetzt zu einer Conclusio, weil mich natürlich auch dein Fazit brennend interessiert, verdient sich der HSV hier zu Recht als Aufsteiger gegen eine Top-3-Mannschaft in Europa, die, ich habe es gesagt, mit voller Kapelle angereist ist, einen Punkt. Und daraus muss man, finde ich, jetzt sowohl Motivation als auch eine breite Brust für den wirklich wichtigen Februar spielerisch ziehen. Wie siehst du es denn?
Ja, ich würde dem Spiel eine 1 geben.
Ja, voll.
Es ist viel mehr, als man überhaupt hätte erwarten, als hätte man erwarten können. Und es ist eine Leistung, die ja auch so ein bisschen zum Aha-Moment für das Trainerteam und für die Mannschaft werden sollte. Und ich habe es am Eingangs gesagt, wenn du so eine Saison spielst, in der du selten wirklich konstante Leistung zeigst, in der es zwischen den Wochen häufig changiert, dann muss das irgendwie auch in den Köpfen hängen bleiben, dass du sagst, ey, guck mal, das haben wir gegen die Bayern geschafft. Und das, wenn du zum Beispiel eine Schwächephase vielleicht in einem anderen Spiel hast, dass du dich da nochmal erinnerst und sagst, okay, warum sollten wir das jetzt nicht hier auch schaffen? Weil dann können wir es gegen jeden anderen Gegner in der Bundesliga auch. Und ich habe es nach dem Dortmund-Spiel gesagt, nach dem Stuttgart-Spiel, nach dem Werder-Spiel, ich würde mir auch wünschen, dass der Drive einfach mitgenommen wird und dass das jetzt in Heidenheim eine souveräne Nummer wird. Wir werden es sehen. Ja. Man kann auch mal sagen, es war ein besonderes Spiel, auch ein Spiel, auf das alle HSVer stolz sein können, dass man den Bayern nochmal auf Augenhöhe begegnen würde in dieser Saison. Das war, wie gesagt, nicht abzusehen. Und Ja, jetzt will ich deine Note noch hören. Sag's.
Ja, ich habe ja schon gesagt, voll. Ich habe ja auch da eins stehen. Deswegen will ich auch von dir noch kurz wissen, einfach sponti, ohne jetzt lang drüber zu reden. War das für dich bisher das beste Spiel des HSV in dieser Saison?
Das ist schwierig. Also vom taktisch-technischen Niveau vielleicht schon. So von das Derby-Top für mich momentan das noch nicht. Aber ich muss sagen, es ist nah dran, auf jeden Fall. Okay, also fair. Vielleicht kurz dahinter.
Ja, würde ich so unterschreiben. Kurz hinterm Derby, aber ein sehr gutes Spiel. So, von Euphorie und schöner Stimmung müssen wir die Stimmung jetzt fürchtlich kurz mal ein bisschen dämpfen. Ihr habt zum Disclaimer gehört letzte Woche. Wir hatten gerade die Folge fertig, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich saß auf dem Sofa, machte mein Handy an, schaute auf Instagram und sah da eine Bildschlagzeile, schickte die Band rüber und wusste, okay, wir müssen da jetzt heute nochmal drüber reden, weil die Folge war dann natürlich schon fertig produziert. Was ist passiert? Ich gehe es nochmal von vorne bis hinten durch. Es geht natürlich um Jean-Luc Dompé und eigentlich ich gehe davon aus, jeder HSVer hat da irgendwas zu mitbekommen oder weiß ziemlich sicher über diesen Fall Bescheid. Ich fasse ihn aber trotzdem nochmal zusammen, dass wir hier eine gewisse Grundbasis haben, auf der wir sprechen. Am Sonntag nach dem St. Pauli-Spiel soll Jean-Luc Dompé laut Polizeibericht und Medienbericht von frühmorgens von der Polizei kontrolliert worden sein. Und bei ihm wird ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille festgestellt, was jetzt nicht zwei Bierchen zu viel sind. Das muss man hier an der Stelle auch mal sagen. Infolge dieser Trunkenheitsfahrt leitet die Polizei dann ein Verfahren gegen ihn ein. Unter anderem, und das ist das, was es irgendwie ein bisschen ärgerlich kurios macht, auch weil Dompé, nachdem er von der Polizeiwache, die seine Aussage aufgenommen hat und die wohl nach Medienberichten nur 900 Meter von seinem Zuhause entfernt liegen soll, einen E-Scooter nimmt, immer noch mit dem Alkoholwert von wahrscheinlich locker mindestens noch 1,2 zu dem Zeitpunkt im Blut von 1,4, wenn nicht sogar noch vollen 1,4, dabei von mehreren Polizisten wieder gesehen wird, auch dafür wird eine Anzeige geschrieben. Daraufhin, in dem Moment, wo wir dann unsere Folge fertig hatten, reagiert der HSV und schließt Dompé am nächsten Tag dann disziplinarisch vom Trainings- und Spielbetrieb aus. Mit sofortiger Wirkung ist er suspendiert und fehlt dann jetzt hat gegen Bayern gefehlt. Nach dem Bayern-Spiel werden natürlich unterschiedliche HSV-Akteure dazu befragt, unter anderem Finanzvorstand oder ich sage jetzt in dem Fall erstmal aktuell alleiniger Vorstand, Erik Huber. Und der erklärt öffentlich, die Tür für Dompés Rückkehr ist grundsätzlich offen und wie es jetzt weitergeht, hängt so ein bisschen von seinem Verhalten ab. Dann vor zwei Tagen, gestern für uns, wir nehmen am 4.2. abends auf, das ist vielleicht auch nochmal hier an der Stelle wichtig zu erwähnen, falls es dann noch Entwicklungen geben sollte jetzt, verkündet der HSV zum einen, dass man für Dompé eine vereinsinterne Rekordstrafe in sechsstelliger Höhe verhängt haben soll. Zum anderen, dass Dompé auch gegen Heidenheim suspendiert bleiben wird. Er darf zwar am Trainingsbetrieb wieder teilnehmen, aber er darf nicht spielen. Dompé wiederum entschuldigt sich öffentlich, will auch so glaubhaft machen, ob das so ist oder nicht. Das wissen wir nicht, weil wir nicht in seinen Kopf gucken können. Das wollen wir hier auch wie bei Stefan Kunz nicht bewerten. Aber er vermittelt glaubhaft, dass er Reue zeigt, soll sich bei der Mannschaft entschuldigt haben und kündigt auch an, dass er sich sozial engagieren will, um das Ganze, ich sag jetzt mal, wieder gut zu machen. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, der HSV in der zweiten Pressemitteilung sagt, Dompé bleibt weiter auf unbestimmte Zeit suspendiert. Das heißt, es gilt jetzt erstmal bis zum Heidenheim-Spiel, kann aber auch noch länger gehen. Deswegen, Ben, für dich die Frage, erstmal, ich stelle beide schon, aber dann können wir nach und nach drüber reden, findest du das Verhalten vom HSV in der Gesamtsituation richtig, persönlich? Und glaubst du, dass Jean-Luc Dompé nochmal im Trikot dieses Jahr für den HSV in der Bundesliga auflaufen wird?
Also die beiden Kurzantworten sind ja und ja. Mhm. Vielleicht erstmal zum ersten Punkt. Er ist, was das angeht, auch was disziplinarische Nebenschauplätze angeht, nicht ganz unvorbelastet. Es gab seinerzeit diese Aktion mit dem Auto in der Bushaltestelle, bei dem wir jetzt auch nicht hundertprozentig sagen können, was da passiert ist. Die Polizei hat damals ermittelt und Dompé ist ja damals auch schon vom HSV bestraft worden. Es war nur damals so, dass Tim Walter, der Trainer war, sportlich auf Dompé nicht verzichten wollte und ist damals nicht zu einer Suspendierung gekommen ist, ist vermutlich bei einer Geldstrafe geblieben und Jonas Bold als damaliger Sportvorstand hat das in der Öffentlichkeit dann auch wirklich gekonnt abmoderiert. Das muss man so sagen und dann war es ja auch danach längere Zeit ruhig um ihn. Dass das jetzt nochmal passiert, ist natürlich für die Außendarstellung im Verein super unglücklich und im Grunde konnten sie meiner Meinung nach nur so reagieren. Was jetzt die sportliche, was jetzt den sportlichen Verlust angeht, ist die Situation vielleicht auch ein bisschen anders. Man muss sagen, Dompe ist sicherlich individuell einer der besten Spieler im Kader, aber er hat es in der laufenden Saison noch nicht so zeigen können, wie man das vielleicht hätte erwartet, wie man es vielleicht erwartet hätte. Und ich kann mir vorstellen, dass auch deswegen der HSV gesagt hat, okay, wir greifen jetzt zu diesem sehr harten Instrument und sprechen eine Suspendierung aus. Ich finde es total richtig. Man ist ja wirklich auch ein bisschen sprachlos, wenn man sozusagen den Verlauf dieser Ereignisse liest, gerade was dann mit dem E-Scooter passiert sein soll. Das, also mir ist es hoch irritierend, sagen wir es mal so. Voll. Und deswegen finde ich, ist es schon die richtige Wahl. Ich glaube trotzdem, dass er eine Chance hat, sich wieder an die Mannschaft ranzuspielen. Daraus hat er zwei Spieler geholt, die auf seiner Position spielen können. Und ich glaube, es wird, so blöd wie das klingt, auch ein bisschen davon abhängen, wie die jetzt performen. Auch wenn es eigentlich zwei verschiedene Sachen sind. Ne? Du hast einmal das disziplinarische Verhalten, das mit dem Sportlichen nichts zu tun hat, aber es hängt jetzt irgendwie doch zusammen, habe ich den Eindruck. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es für die Mannschaft nicht ganz einfach ist, jetzt mit ihm umzugehen. Es gab ja so ein, zwei Stimmen, die auch gesagt haben, das ist schon Mist, was er gemacht hat, aber er bleibt sozusagen Teil der Mannschaft und er bleibt auch ein Spieler, zu dem andere auch schon seit Jahren eine Beziehung haben. Und ja. Ich vermute, dass man ihn nochmal sehen wird. Und ich glaube auch, dass es unter den Fans nicht so heiß ist, das Thema. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn da relativ leicht wieder rauslassen werden. Aber dass es intern bestimmt große Enttäuschung gegeben hat, das kann ich mir gut vorstellen. Wie siehst du es?
Ja. Ja, also erstmal zu diesem Ja und Ja, das schließe ich mir auch an. Du hast es gesagt, es gibt diese Vorgeschichte mit der Bushaltestelle. Und damals fand ich es, auch da hätte ich vielleicht erwartet, dass er mindestens mal ein Spiel auf der Bank sitzt. Du hast das die Gründe jetzt schon aufgesagt, warum das wahrscheinlich nicht passiert ist. Aber wenn das dann nochmal passiert, musst du ihn suspendieren. Da kommst du dann auch aus dieser Nummer nicht raus. Sonst machst du dich auch unglaubwürdig. Und ich finde, wie es jetzt bisher läuft von der Kommunikation, finde ich es gut gelöst, ehrlicherweise. Auch von den Verantwortlichen. Ich habe das Gefühl, dass es klar ein Thema ist und es wird mit Zeitungen wie der Bild-Zeitung, die sich für den HSV interessiert, auch immer ein Thema bleiben, bis Jean-Luc Dompé dann irgendwann in den Kader zurückkehrt. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt halt einfach so. Und ich finde, der HSV, du hast es schon richtig gesagt, hat sich auch sportlich in eine gute Situation gebracht, um das Disziplinarische vom Sportlichen trennen zu können, wenn die zwei Neuzugänge, zumindest einer davon, gut genug performt. Und ich muss sagen, wer sowas macht, mit 1,4 Promille in ein Auto zu steigen, riskiert halt, es klingt jetzt hart, aber es ist nun mal so, nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben von allen anderen in dem Moment im Straßenverkehr,
ja, absolut,
die um ihn herum unterwegs sind. Und dann gehört das bestraft. Und wer dann noch so, ich sag jetzt nicht, das Wort könnt ihr euch jetzt denken, was ich hier sagen wollen würde, ist, und einen E-Scooter noch nimmt, nach Hause zu fahren, weil mein Vater hat eine Aussage getroffen, als ich mit meinem Vater dann am Tag danach wegen was anderem telefoniert hatte und wir dann auch auf das Thema gekommen waren. Liebe Grüße an meinen Papa an der Stelle hier, der hört das hier auch immer. Wenn einer in Hamburg die Kohle hat, um sich ein Taxi zu holen oder ein Uber oder Moja oder was auch immer oder einen privaten Fahrer, der ihn einen ganzen Monat lang durch die Gegend fährt, dann ist es dieser Mann. Und dann kann man das nicht entschuldigen, einfach mit einem Sorry und einer Geldstrafe. Und ich finde es konsequent, dass er jetzt auch gegen Heidenheim noch ein zweites Spiel kriegt. Das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu schnell gegangen, wenn es jetzt nur das Bayern-Spiel gewesen wäre. Ich teile aber auch so ein bisschen die Ansicht von manchen Leuten in meinem Umfeld, die auch HSV-Fans sind, die sagen, danach, irgendwann ist es dann halt auch okay. Und ich erwarte, dass das kommt, unter anderem mit diesen Sozialstunden. Ich erwarte, dass er das macht. Und wenn man danach sagt, okay, er hat jetzt Sozialstunden gemacht, er hat vielleicht, keine Ahnung, sich mal mit den anonymen Alkoholikern in Hamburg getroffen als Sozialstunde vielleicht und mit denen mal was, eine Aktion gemacht oder sowas, keine Ahnung. Es gibt ja viele Möglichkeiten bei so einem Fußballverein, wie man sich engagieren kann. Er hat auf jeden Fall was gemacht und zeigt Reue, hängt sich im Training voll rein, dann würde ich sagen, okay, hol ihn zurück. Aber dann würde ich auch sagen, wenn dann nochmal irgendwas passiert, das muss ja nicht mal im Straßenverkehr sein, aber irgendeine Disziplinargeschichte, dann muss der HSV ihn verkaufen. Das sage ich auch so hart. Dann, alle guten Dinge sind da, oder alle schlechten Dinge in dem Fall sind dann drei. Und dann ist es für mich auch gut. Es ist meine persönliche Meinung, die muss niemand da draußen teilen. Aber ich finde, er kriegt jetzt nochmal seine zweite Chance. Oder eigentlich seine dritte, wenn wir ehrlich sind. Und ich erwarte, dass er die nutzt. Und dann steht für mich auch nichts im Weg, dass er ins HSV-Trikot zurückkehrt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das aber nicht mehr als Stammspieler dieses Jahr passieren wird.
Genau, also so unnötig hat sich niemand bisher ins Abseits gespielt. Das ist echt ohne Beispiel, muss man sagen. Ja. Und ich sehe es ansonsten aber ähnlich wie du. Ich glaube, irgendwann wird es dann auch abgegolten sein. Aber dass es eben fahrlässig war und dass potenziell dabei Menschen hätten zu Schaden kommen können, das ist schon, finde ich, das ist schon tough. Und ich glaube, ja, man muss auch einfach mal gucken, so wie ich das mitbekommen habe, bemittelt die Polizei ja auch noch. Da wird ja auch noch irgendwas kommen dann. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch damit, zusammenhängen wird, wie es dann mit ihm weitergeht.
Ja, voll. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber es gibt die Vorgeschichte. Da wird es wahrscheinlich auch unter anderem um sowas wie eine sehr hohe Geldstrafe oder im allerschlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe gehen wahrscheinlich. Und da muss man sowieso gucken, wie es da weitergeht. Und deswegen, ich finde, der HSV macht hier alles, um die Mannschaft davon außer Schusslinie zu nehmen, ehrlicherweise. Auch wenn natürlich die Fragen kommen und das lässt sich nicht vermeiden. Ich finde es gut gemanagt von allen Seiten aktuell. Ich glaube, damit kann man einen Strich drunter machen. Damit kommen wir zu den beiden Spielern, weil wir wollen jetzt nochmal so ein bisschen auf die Transfers. Ich habe es um und am Deadline Day genannt, weil am Deadline Day alleine ist nicht ganz richtig. Denn der HSV hat zwei Spieler für den linken Flügel, / den linken Halbraum geholt. Linker Halbraum spielt auf den Spieler an, über den wir jetzt erstes sprechen. Und das ist Albert Grönbeck, 24 Jahre alter Däne, der im Vergleich zu Dompe eher ein linker Halbraumspieler als ein linker Flügel ist, aber auch linker Flügel theoretisch spielen kann. Er kommt per Leihe von Stade Rennes aus Frankreich, war eigentlich an Genua ausgeliehen für diese Saison, hat da aber kaum gespielt, hat auch mit Verletzungen zu tun, aber hat sich auch sportlich nicht durchgesetzt und kommt deswegen jetzt bis zum Sommer zum HSV. Ich habe es gesagt, er ist einer von zwei Spielern, die man offensiv geholt hat, um sich zum einen breiter aufzustellen, auch mit den Verletzungen, die man hat im Hintergrund, aber auch um auf die Dompe-Lücke zu reagieren. Wie gesagt, er ist eher ein Halbraum-Zehner, finde ich. Ich will jetzt hier keine große sportliche Analyse machen, das werden wir dann auf dem Platz sehen, aber was man grundsätzlich liest, ist, er ist eher der Halbraum-Zehner mit einem guten Dribbling und einem Abschluss und einer ordentlichen Übersicht, aber kommt natürlich mit wenig Spielzeit. Wichtig zu erwähnen an der Stelle ist noch, der HSV hat eine Kaufoption über 5 Millionen Euro. Die hat er auch, wenn wir zum zweiten Offensivspieler kommen, das ist Philipp Otele, ich weiß nicht, ich müsste mal meine Freundin fragen, die nigerianische Wurzeln hat, weil der Mann ist auch Nigerianer, 26, linker Flügel, / kann auch Stürmer spielen, kommt per Leihe vom FC Basel, aber anders als Grönbeck ist das ein Spieler, der voll im Saft steht, könnte man sagen, der nicht ein Bankdrücker ist, sondern der voll spielt, auf dem linken Flügel als Stamm und der dort neun Scorer auch diese Saison erzielen konnte. Was ist bei ihm gleich wie Dompe? Er ist sehr invers, hat einen guten rechten Fuß. Was ist anders als Dompe? Weil da gibt es auch klare Unterschiede. Er ist deutlich bulliger von seinem Körperbau. Wenn er invers ist, sucht er auch viel mehr den Abschluss als Dompe. Also er hat auch einen starken rechten Fuß, aber er nutzt den eher, um aufs Tor zu schießen, als die Flanke zu schlagen. Und er hat auch einen vernünftigen Abschluss und er hat ein sehr gutes Tempo. Was zahlt der HSV für ihn? Erstmal 1 Million Euro Leihgebühr und auch da hat man eine Kaufoption von, auch ebenfalls, ich hatte es gesagt, 5 Millionen Euro. Also zwei spannende Spieler, einer mit mehr Spielpraxis, für den der HSV so der nächste Schritt ist auf der Karriereleiter, einer mit ein bisschen weniger Spielpraxis, der beim HSV seine Karriere wieder ankurbeln will. Aber Ben, die Frage, die mich viel mehr interessiert, es wird ja wahrscheinlich einer von beiden erstmal in der Startelf stehen für Jean-Luc Dompe. Wen siehst du denn da als Startelf-Spieler aktuell von den beiden eher?
Ja, ich vermute, dass es Otele sein wird, wenn es einer von den beiden sein wird, aus dem Grund, den du jetzt auch schon genannt hast. Er steht im Saft, er hat gespielt, er braucht vielleicht gar nicht mehr unbedingt so viele Ausdauereinheiten, wie das jetzt vielleicht ein anderer Spieler braucht, der erstmal an das Fitnessniveau einer Mannschaft angeglichen werden muss. Und deswegen glaube ich, wenn man einen da ins kalte Wasser schmeißen kann von den beiden, dann ist er das.
Ja, mache ich kurz und knapp. Ist auch mein Favorit. Dann gehen wir weiter im Kontext, denn der HSV hat dann, also beziehungsweise ich guckte am Deadline Day auf mein Instagram und sah, die Story von Florian Plettenberg, sah das HSV-Logo und eine Bombe. Und ich war so, okay, was passiert jetzt? Und was passiert ist, ist die Rückkehr von Otto Stange unter anderem. Es ist parallel was anderes passiert, was ich nicht spoilern möchte. Das erzählt uns Ben dann gleich noch. Aber Otto Stange, 18 Jahre alt, deutscher Stürmer und auch rechter Flügel, wir kennen ihn alle, kehrt von der SV Elversberg zurück, wo er zwar auf gute Scorerwerte, aber kaum auf Minuten kommt. Ich habe es hier nochmal mitgebracht. Er hat in 11 Spielen nur 181 Minuten gemacht und kommt aber auf 5 Scorer. Also für die kurze Minutenzahl, das sind eigentlich im Endeffekt 2 Spiele, über 90 Minuten sind 5 Scorer schon sehr ordentlich. Und was wird jetzt passieren? Er kann nicht mehr ausgeliehen werden, weil er schon für 2 Vereine Pflichtspiele gemacht hat in diesem Jahr. Das heißt, er wird jetzt beim HSV Woche für Woche erstmal um den Kaderplatz kämpfen. Und ich gehe auch mal davon aus, dass er geholt wurde, um den Konkurrenzkampf weiter hochzuhalten mit den Verletzungen, die es jetzt gab. Genau, er kann nicht nochmal verliehen werden. Und ja, deswegen, Ben, die Frage, die sich da so ein bisschen aufdrängt, war das jetzt die richtige Konsequenz, Otto Stange aufgrund der fehlenden Spielzeit zurückzuholen?
Ich weiß nicht, was man sich von den Elversbergern versprochen hat oder was da vielleicht auch hinter den Kulissen besprochen worden ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, so vor 5 Jahren war das total unüblich, dass Laien vorher abgebrochen werden. Und ich habe so den Eindruck, das passiert jetzt ständig. Beim HSV ist es in dieser Saison bereits schon mehrfach passiert. Und ich freue mich natürlich, dass Otto Stange jetzt wieder da ist. Ne? Also er ist ein Spieler, dem man, glaube ich, unterstellen kann, dass er sich mit dem Verein identifiziert, dass er richtig Bock hat, für den HSV zu spielen, dass der sich auch aufreiben wird, wenn er auf dem Platz steht. Und ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab bei uns in dieser Saison schon Offensivspieler, denen du das nicht angesehen hast, um es mal so zu formulieren. Und ich glaube, allein deswegen kann er eine Option sein. Er hat in der zweiten Liga kuriose Auftritte in Elversberg gehabt. Du hast es angesprochen. Er hat wenig gespielt, aber wenn er gespielt hat, war sehr oft an Toren beteiligt. Und er ist auch ein unorthodoxer Spieler. Er ist nicht nur dieser Neuner-Typ, er kann auch von den Flügeln kommen. Er hat in Münster, glaube ich mal, hat er auf dem linken Flügel gespielt. Und ja, ich glaube, so als Wunderwaffe, vielleicht so als Faktor X, ist es gut, ihn im Kader zu haben, gerade wenn man guckt, was auf der 9er Position bisher passiert ist und was nicht. Und ja, die Fans lieben ihn, glaube ich, auch, ne, kann man so sagen, hat echt einen Stein im Brett. Und ich würde mir wünschen, dass er nicht nur mitläuft, sondern dass er auch in dieser Bundesliga-Saison eine Rolle spielen kann.
Ja, das unterschreibe ich gerade, das Letzte mit dem, dass er nicht nur mitläuft, auch für mich einer absoluten Lieblingsspieler beim HSV. So ein bisschen eine Sehnsucht, die man hat auch, dass das irgendwann mal einer wird, der beim HSV wirklich lange Zeit bleibt. Ist ja in der heutigen Zeit auch nicht mehr so da, aber ich habe auch das Gefühl, so wie man gesehen hat, wie der grinsend auf den Trainingsplatz kam, der HSV hat ja auch einen Clip gepostet, der freut sich schon sehr, wieder zurück zu sein und ich bin echt gespannt. Er wird auf jeden Fall alles geben, um in den Kader zu kommen und ob es dann reicht, wird man sehen, aber ich finde auch, dass ob man ihn jetzt in Elversberg auf der Bank sitzen lässt oder bei einem selber, dann habe ich ihn lieber selber im Kader. Sage ich dann auch ganz offen und ehrlich und im Training. Und die vierte Sache, die mache ich kurz und schmerzlos, weil wir heute wird es eine längere Folge wegen der ganzen Sachen. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, aber ich will es kurz halten. War mit Omari, Innenverteidiger, bereits ausgeliehen, ist fest verpflichtet worden. Der HSV macht Nägel mit Köpfen und zieht die Kaufoption von 2,2 Millionen Euro. Omari bleibt also, nachdem er gut gestartet hat in Hamburg, ersten Stammspieler war, dann sich schwer verletzt hat und jetzt sein gefeiertes Comeback in München hatte, langfristig in Hamburg. Und das ist, denke ich mal, eine gute Weichenstellung, weil man jetzt einige Laien mit Kaufoptionen im Kader hat, dass man eine davon zumindest schon mal auflöst und da eine weitere Planstelle geschlossen hat und das Gerüst des Kaders einfach ein bisschen weiter gefestigt hat. Gerüst des Kaders ist vielleicht eine halb gute Überleitung, denn die Spieler, zu denen wir jetzt kommen, die sind nicht mehr Teil des Gerüsts des HSV-Kaders teilweise und teilweise können sie es vielleicht nochmal werden, vielleicht auch nicht, das werden wir jetzt hören, Ben, denn es haben echt einige Spieler noch seit der letzten Folge den HSV verlassen.
Ja, genau, seit wir zuletzt gesprochen haben, Tim, 5 Stück, das ist echt viel und ich mache mal den Anfang mit Silvan Hefti, weil der auch in der Reihe als erster als Abgang verkündet worden ist. Hefti schließt sich dem DC United in Washington an, der HSV bekommt eine kolportierte Ablösesumme von 150.000 Euro. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Er kam vor der vergangenen Saison aus Genua für mehr als 2 Millionen. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Das ist wirtschaftlich und zuletzt auch sportlich für den HSV kein Transfer gewesen, den man sich sozusagen ins Schaufenster stellen wird. Ich schätze, dass dass es für Hefti die richtige Lösung ist, dass er nun geht. Auch für den HSV ist es, glaube ich, gut, weil er war zuletzt einfach gar keine Option mehr, war auch nicht mehr für den Kader nominiert. Und ja, ist ein Spieler, von dem man sich, glaube ich, was anderes versprochen hat, als man ihn gekauft hat und der jetzt nicht mehr dem HSV angehört. Ich glaube, in der Kürze kann man das halten. Emir Sahidi, der gerade zum Ende der Aufstiegssaison Stammspieler war beim HSV, der auch einige Torbeteiligungen vorzuweisen hat, der aber nach dem Start in diese Saison dann irgendwann noch außen vor war, wird verliehen zu Maccabi Tel Aviv. Die Israelis sichern sich dem Vernehmen nach auch eine Kaufoption für Sahidi. Das heißt, es muss kein Abschied auf Zeit sein. Es könnte auch ein Abschied sein, der dann endgültig ist, wenn diese Kaufoption gezogen wird. Und ja, das ist sozusagen der erste Spieler, der per Laie den HSV erstmal verlassen hat. Fest verlassen hat den HSV aus dem Gui Ramos. Das haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal angeteasert. Dieser Transfer ja. Hat sich doch über eine relativ lange Zeit dann hingezogen. Auch für ihn geht es in einen anderen Kontinent, nämlich nach China, zu einem Verein. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Beijing Guoan. Wir wissen es nicht genau. 100.000 Euro soll der HSV bekommen. Und ja, Ramos ist in der laufenden Saison hin und wieder noch zu Kurzeinsätzen gekommen. Meistens eher so als verkappter Stoßstürmer und gar nicht auf seiner angestammten Position als Innenverteidiger. Da hat er nur gegen Kiel gespielt und sich da diesen Fehler damals geleistet, der zu dem Freistoß von Harris führte. Sei es drum, Ramos, haben wir auch hier oft besprochen, ist ein Spieler, dem man Einsatz und Willen wirklich nie absprechen konnte. Der HSV hat auch so ein kleines Abschiedsvideo gepostet aus der Kabine, was echt ganz lustig war. Und ja, für ihn geht es jetzt in China weiter. Auch ungewöhnlicher Karriereweg. Und wir haben noch zwei weitere Laien. Einmal ist das Aboubakar Soumahoro. Das ging relativ fix. Es gab vorher wenig Gerüchte darüber, aber er ist jetzt bei AS Saint-Étienne in der zweiten französischen Liga gelandet. Die spielen da auch um den Aufstieg mit momentan. Und auch Saint-Étienne soll sich für Soumahoro eine Kaufoption gesichert haben. Soumahoro kam im vergangenen Wintertransferfenster, also fast vor einem Jahr, auch aus der zweiten französischen Liga und kehrt nun dorthin zurück. Und dahin, wo Otto Stange gerade herkommt, dahin geht es jetzt erstmal für Immanuel Ferrei. Der geht per Leihe zur SV Elversberg und eigentlich war der erste FC Nürnberg als kommender Verein lange im Gespräch und ist es jetzt nicht geworden. Dieser Tausch wurde dann, ja, konnte man auch gut verkaufen, wenn der eine geht, der andere kommt. Ferrei hat gegen Bayern sogar noch einen Kurzeinsatz gehabt. Für mich ein bisschen überraschend, dass er gespielt hat. Und ja, auch Elversberg hat, denke ich, eine Kaufoption sich gesichert für Ferrei. Mal sehen, wie es dann mit ihm weitergehen wird. Vielleicht kurz an dich die Frage, Tim. Alle diese Transfers sind irgendwo sinnvoll, oder?
Ja, total. Also ich finde den Begriff Kaderleiche immer ein bisschen hart. Den gibt es ja im Fußballkontext. Aber das waren jetzt nun wirklich teilweise Spieler, wo man sagen kann, es ist einfach für alle Seiten das Beste. Weil es einfach gar keine Möglichkeit auf Spielzeit gab. Das sind diese Heftis, Sahidi, Soumahoros. Klar, auch Soumahoro hat ein paar Mal gespielt, aber das war dann immer eher aus der Not geboren, als dass er wirklich eine ernsthafte Chance auf die Startelf hatte. Ramos, klar, wird menschlich irgendwo vielleicht ein bisschen fehlen und war von der Einstellung auf jeden Fall, konnte man ihm das nicht absprechen, aber auch da sollte er ja eigentlich schon im Sommer gehen, das hat man jetzt im Winter vollzogen. Ferrei finde ich spannend in Elversberg, das ist einer der wenigen, wo ich das Gefühl habe, die Tür ist noch nicht zu, dass er vielleicht wieder zurückkehrt, wenn er da jetzt eine gute Saison spielt. Aber auch da ist ja eine Kaufoption nach allem, was ich gehört habe, drin, also kann auch sein, dass er bei Elversberg bleibt. Ich wünsche allen für ihre Karriere eigentlich das Beste. Ich finde, ist jetzt keiner dabei, der mir hart wehtut. Es ist aber auch keiner dabei, wo ich irgendwelche negativen Gefühle dem Spieler gegenüber habe. Das ist einfach das Profifußballgeschäft und ich finde, der HSV hat dir gut getan, den Kader zu verschlanken, Platz zu schaffen für neue Verpflichtungen, auch was das Gehaltsgefüge betrifft. Und es ist für alle Seiten, glaube ich, in jedem Fall das Beste, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Gehälter, die man da noch einspart, es ist sinnvoll und ich glaube, die Jungs werden sportlich auch andere Perspektiven haben, überhaupt Perspektiven haben, deswegen ist es schon richtig so.
Wird auf jeden Fall, wenn wir irgendwann Mitte der Rückrunde mal auf die Leihspieler gucken, eine lange Folge. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Der HSV hat jetzt einige Leihspieler irgendwo da draußen in der Fußballwelt. Und dann kommen wir wir hatten jetzt am Anfang der Folge die schillernde Europapokalwelt mit Bayern München. Und jetzt kommen wir zum richtigen Dirty-Abstiegskampf. HSV zu Gast beim FC Heidenheim am Wochenende. Ich habe es hier stehen auf meinem Zettel, das ist Abstiegskampf pur. Samstag 15.30 Uhr. Der HSV reist als Tabellen 13. Das klingt erstmal gut, aber mit nur einem Punkt Abstand auf Platz 16 zum Tabellen 18. Mit 13 Punkten. 13 Punkte haben die, der HSV hat 19. Nach Heidenheim. Ja. Hinspiel. 2-1 Sieg, da erinnern wir uns, glaube ich, alle dran. Erstes Tor in der Bundesliga geschossen damals von Luka Vučković. Erster Sieg in der Bundesliga seit Wiederaufstieg. Also alles seit Wiederaufstieg. Erster Heimsieg seit Wiederaufstieg. Aber auch ein sehr enges Spiel, ein sehr zittriges Spiel. Ein Spiel, wo Heidenheim eigentlich die größeren Spielanteile hatte. Dann die zweite Runde im DFB-Pokal. Eigentlich ein dominanter Auftritt des HSV, begünstigt durch eine frühe rote Karte der Heidenheimer. Aber auch irgendwo ein sehr zäher 1-0 Auswärtserfolg. C ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, wenn man sich so die Begegnung vom HSV und Heidenheim gerade in der jüngeren Vergangenheit anguckt. Das waren vor allem Zweitliga-Duelle. Die Bilanz spricht klar für den HSV, wenn auch in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so stark. Aber insgesamt kommt man auf 6 Siege, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. Die jüngere Vergangenheit hat es auch zu einem sehr hitzigen Duell gemacht, ehrlicherweise, zwischen dem HSV und Heidenheim. Fing an mit dem Aufstiegskampf in der zweiten Liga und dann dem Sandhausen-Regensburg. Mit der Sandhausen-Regensburg-Situation. Und dann jetzt in dieser Saison kam diese Komponente des Überlebenskampfes in der Bundesliga und dann dieses Ausscheiden im Pokal, womit die Heidenheimer nicht ganz zufrieden waren, weil die Elfmeterentscheidung, vielleicht erinnern sich einige, war zumindest nicht unumstritten damals, die gut für uns pro HSV ausgelegt wurde, aber ich kann verstehen, dass es die Heidenheimer erzürnt. Wie ist die Lage? Der HSV würde mit einem Sieg zum einen Heidenheim weiter Richtung zweiter Liga schießen und selbst einen kleinen weiteren Schritt Richtung möglicher, zumindest, dass man schon mal nicht direkt absteigt, Klassenerhalt ist dann vielleicht noch zu viel gesagt, machen. Heidenheim wiederum könnte mit einem Sieg den HSV richtig tief in den Abstiegssumpf mit reinziehen. Und deswegen ist das hier für mich so die Definition von einem 6-Punkte-Spiel. Das steht da wirklich drüber für beide Seiten und das wird echt, glaube ich, eine nervenaufreibende Kiste. Was gibt es zum HSV-Kader zu sagen, bevor du noch mal kurz den Blick auf Heidenheim machst, Ben? Nicolas Capaldo haben wir jetzt hier schon ein paar Mal angesprochen, wird gelb gesperrt fehlen mit der gelben Karte in der Nachspielzeit. Definitiv außerdem nicht dabei ist Alexander Rössing-Lelisit. Bei Yusuf Paulsen gibt es unterschiedliche Medienberichte. Manche sagen gegen Mainz, manche sagen jetzt schon im Kader. Das muss man im Blick behalten. Wer auf jeden Fall fehlen wird, ist Jean-Luc Dompé wegen der Suspendierung. Das sollte auch jedem klar sein. Wer außerdem fraglich ist darüber hinaus, sind die beiden Offensivspieler weiterhin Damien Downs und Fabio Baldé. So, Bent, gegen Heidenheim haben wir schon zweimal gespielt, deswegen müssen wir es jetzt nicht, glaube ich, so unfassbar in die Länge ziehen. Die waren aber auch ein bisschen aktiv auf dem Transfermarkt. Was gibt es denn über den Heidenheim-Kader zu wissen vor diesem wirklich wichtigen Spiel?
Ja, Players to Watch machen wir ja immer hier und ich denke, wir schauen einfach auf die Jungs, die wir es noch nicht kennengelernt haben in den beiden Spielen. Da ist zum einen Ehren Dingschi, den viele HSV-Fans kennen werden, aber der jetzt bei Heidenheim neu ist. Ist ein Winterneuzugang, der Medienberichten zufolge auch eine Option beim HSV gewesen sein soll. Es ist dann nicht so gekommen. Sein Stammverein, der SC Freiburg, verleiht ihn rechtsaußen jetzt bis zum Saisonende an die Brenz und zwar laut freier Informationen ohne Kaufoption. Dingschi und Heidenheim, das war in der Saison 2023-24 schon einmal eine Erfolgsgeschichte. Da war er nämlich schon einmal vom SV Werder an die Heidenheimer verliehen und hat in 35 Einsätzen 17 Torbeteiligungen beigesteuert, also durchschnittlich jedes zweite Spiel, was wirklich eine gute Statistik ist und auch deutlich mehr als bei allen anderen seiner Profistationen. Dadurch, dass Dingschi Heidenheim und die Spielidee von Trainer Frank Schmidt bereits kennt, braucht er kaum Eingewöhnungszeit. Er stand jetzt auch am vergangenen Sonntag beim 2-3 gegen Dortmund schon in der Startelf und hat das zwischenzeitliche 2-1 zu Heidenheim vorbereitet. Ich schätze, dass er gegen den HSV von Beginn an spielen wird. Da würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen. Ist ein Spieler, auf den man achten muss. Das Gleiche gilt für Stefan Schimmer, Stürmer. Ein Blick lohnt sich auf ihn deswegen, weil er der beste Torschütze der Heidenheimer ist mit 5 Treffern, die er allesamt als Joker erzielt hat. Schimmer ist damit der beste Joker der gesamten Liga und sicher auch einer, auf den zu achten ist, wenn er reinkommt und gebracht hat Frank Schmidt ihn seit November in jedem Spiel. Unter anderem bei den Siegen gegen Union und Freiburg war er mit Toren beteiligt. Dritter Spieler, defensiver Mittelfeldspieler ist Julian Nihus, ist bei den Ostschwaben in dieser Saison vielleicht so ein bisschen eine kleine positive Überraschung. Nihus war zwar schon zur vergangenen Saison zu den Heidenheimern gewechselt, fiel aber aufgrund einer Verletzung lange aus und fast erst jetzt so langsam Fuß in der Mannschaft. Am vergangenen Wochenende hat er immerhin in Dortmund 2 Tore erzielt. Stand auch in der Kicker-Elf des Spieltages. Da findet man die Heidenheimer, so viel Ehrlichkeit darf, glaube ich, sein, nicht so oft wieder. Ansonsten ist zuvor ist hervorzuheben, dass Heidenheim, anders als im Hinspiel gegen den HSV, auf Stürmer Marvin Pieringer und Linksaußen Matthias Honsack zurückgreifen kann. Geht man davon aus, dass auch Dingschi auf dem rechten Flügel starten wird, ist das eine komplett neue Offensive der Heidenheimer, mit der es der HSV zu tun bekommen wird. Pieringer und Honsack haben auch beim DFB-Pokalspiel gegen den HSV im Oktober gefehlt. Also es wären sozusagen 3 neue, auf die man sich auch erstmal einstellen müsste. Das heißt, die Erfahrung, die man jetzt in der Hinsicht aus dem bisher Aufeinandertreffen gesammelt hat, kann man da nicht so hundertprozentig mit reinbringen. Zur Kadersituation, wir beziehen uns auf transfermarkt.de, nehmen wie gesagt schon am Mittwoch auf, deswegen ist auch in Heidenheim die PK noch nicht gelaufen, aber laut Transfermarkt werden Adam Kölle, Lead Paccarada, Leonidas Dergiou, Nick Rothweiler, Christian Conte und Budu Sivsivadze verletzt ausfallen. Sivsivadze sicherlich nominell einer der besten Stürmer, die Heidenheimer so aufzubieten haben. Und wir kennen ihn auch noch aus Zweitliga-Zeiten in Karlsruhe, hat auch gegen den HSV getroffen. Am Ende, denke ich, ist es so, wie du schon gesagt hast, es ist wirklich ein Abstiegsduell, muss man so sagen, auch wenn die tabellarische Situation des HSV das vielleicht gerade nicht so hundertprozentig hergibt. Die Heidenheimer werden beißen ohne Ende, die werden die Messer richtig zwischen die Zehen haben. Weil es für die vielleicht auch so ein Scharnierspiel schon sein kann. Also ich glaube, wenn die das verlieren, dann wird es hart. Und gleichzeitig darf der HSV dieses Spiel auch nicht verlieren. Das heißt, es wird wirklich sehr spannend und wie ich eingangs gesagt habe, vielleicht gar nicht unbedingt einfacher als gegen die Bayern, auch wenn das komisch klingt.
Ja, voll. Dann ist das, glaube ich, ein gutes Stichwort für unsere X-Faktors, weil der HSV will natürlich dieses Spiel gewinnen, Bent. Was ist denn dein X-Faktor, damit das auch gelingt?
Ja, ich mache es jetzt mal relativ knapp. Für mich ist es der Spieler, der bei uns auf der rechten Innenverteidigerposition spielt, weil Nicolas Capaldo da nicht spielen kann. Warum ist das so? Wenn man sich die vergangenen Wochen anguckt, dann ist gerade dieser Defensivverbund sehr gut aufeinander abgestimmt gewesen. Ne? Also Capaldo und Vuskovic vor allem in Zusammenspiel dann mit El Fadli oder Toru Nariga. Meistens war es Toru Nariga zuletzt. Jetzt hat er gegen die Bayern hat er El Fadli begonnen. Und da kommt jetzt noch ein neuer Spieler dazu, der sich sozusagen dann auch um Vuskovic gruppiert. Und ich glaube, je nachdem, wie der sich in dieses Dreiergefüge einfügen wird, wird die Defensive auch gegen Heidenheim funktionieren oder auch nicht. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die absolut offensiv schwach sind bisher in der Saison. Und in der die Frage, wer sozusagen vorne mehr Biss zeigt, sicherlich das Spiel auch entscheiden wird. Und ich glaube, der HSV braucht einfach wieder diese starke Defensive, die ihm jetzt auch in der Saison schon Punkte gebracht hat. Auch wenn wir mit der Offensive nicht immer zufrieden waren, gilt es, das ja auch anzuerkennen. Und da ist für mich einfach der Mann, der da starten wird. Wir werden gleich jeweils einen Kandidaten nennen, noch in der Startelf. Der ist da für mich der Entscheidende. Wird wahrscheinlich dann Gegenspieler von Honsack sein da vorne. Mhm.
Ja, bei mir ist es auch noch eine unklare Personalie. Bei mir ist es so, der linke Flügel mit den beiden Neuzugängen, Grönbeck oder Otele. Wie gesagt, mein Favorit ist Otele, deiner ja auch, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Grönbeck da spielt. Egal wer spielt, der HSV braucht dringend neues Leben in der schwachen Offensive. Das sollen diese beiden Spieler bewirken. Und am besten dann ja jetzt schon gegen Heidenheim, weil da trifft die zweitschlechteste auf die schlechteste Offensive der Liga. Das heißt, beide sind nicht so dafür bekannt, ihre Torchancen zu nutzen, auch wenn beide jetzt 2 Tore am Wochenende erzielt haben, was für beide nicht so gewöhnlich ist in letzter Zeit. Und dann wird am Ende, glaube ich, der gewinnen, der mit den Chancen, die er hat, effizienter umgeht. Und da könnten Grönbeck und Otele entscheidende Faktoren sein. Weil wenn die direkt einschlagen, sehe ich den HSV in guten Positionen, um torgefährlich zu sein und dann auch die Chancen zu erhöhen, dass man hier auch Tore erzielt. Haben die beiden Probleme jetzt im ersten Spiel? Oder die Heidenheimer können den, der dann spielt, oder vielleicht auch beide, wenn beide spielen irgendwann im Laufe des Spiels, kalt stellen? Sehe ich mit der aktuellen HSV-Offensive da keinen anderen Funken kommen. Und dann wird es schwer. Und deswegen ist das so mein X-Faktor, ehrlicherweise, wie gut die beiden Neulinge direkt von Anfang an einsteigen. Gut, dann kommen wir zum Aufstellungstipp. Tor überspringen wir wie immer, weil da führt auch mit Tanguy jetzt kein Weg an Heuer Fernandes vorbei. Schon lange nicht nach diesem starken Bayern-Spiel. Jetzt bin ich das erste Mal bei der Dreierkette seit langem mal wieder gespannt, Ben. Wer ist dein rechter Innenverteidiger?
Für mich ist es Wahmet Omari. Ja, sticht. Dann daneben Luka Vuskovic und Daniel Elfadli.
Ja, sticht, habe ich auch, weil ich finde, Torunariga sehe ich halt eher bei Spielen, vielleicht siehst du es genauso, wo es eher ums Verteidigen geht. Und Elfadli hat eher dieses progressive Verteidigen und auch dieses Spielaufbauelement, was vielleicht gegen Heidenheim, die ja selber sehr defensiv spielen, vielleicht wichtiger wird, als ein guter, reiner Verteidiger zu sein.
Absolut.
Dann, wer ist dein rechter Schienenspieler?
Es ist immer dasselbe, ne? Ich gehe mit Georgi Gocholaischwili.
Ey, ich glaube, wir haben 2 Wochen jetzt in Folge denselben. Ich habe auch Georgi Gocholaischwili.
Yes.
Die Doppel-8, Doppel-6, 6-8, wie auch immer man das sehen will, brauchen wir, glaube ich, nicht. Ist bei uns beiden Rembeck und Sambi Lokonga, gehe ich mal von aus.
Korrekt.
Du nix, sehr gut. Linker Schienenspieler braucht man, glaube ich, auch nicht. Das ist Biro Muheim bei mir und bei dir wahrscheinlich auch.
Genau.
Dreierreihe, ich fange mal mit der ersten Position an. Rechter Flügel ist, glaube ich, bei uns beiden, würde ich mal schätzen, Fabio Vieira.
Ja, ich glaube, es braucht ihn auch dringend in diesem Spiel, weil machen wir uns vor, so ein Spieler hat Heidenheim nicht. Und der HSV braucht ihn, ja, um den Unterschied zu machen. Das war im Pokalspiel auch schon so, dass er diesen umstrittenen Elfmeter gezogen hat. Den wollte er auch haben. Und ich hoffe, dass er da spielen wird.
Und dann bin ich gespannt auf die anderen beiden Positionen, wen du da hast.
Robert Glatzel und Philipp Otele.
Ja, sticht, habe ich auch. Ich glaube, das ist wirklich ein Robert-Glatze-Spiel und kein Ransford-Königsdörfer-Spiel. Ich hoffe, dass das Merlin Polzin auch so sieht. Und ich würde einfach den Spieler nehmen von Grönbeck und Otele, der einfach besser im Saft steht aktuell und Grönbeck dann auch die Chance geben, auch ein bisschen reinzukommen und nicht direkt von Anfang an der Leistungsträger sein zu müssen. Deswegen Philipp Otele hier für mich auch die Startelf-Option.
Ja.
Und jetzt wird's, sag es mal.
Nochmal kurz zu Grönbeck, weil wir ihn jetzt sozusagen als, ich sag mal, vermeintliche Nummer 2 jetzt nur hinter Otele so ein bisschen hierher gestellt haben, ist natürlich auch ein Spieler, der als Winterneuzugang für den HSV ein absoluter, das ist ein Volltreffer. Ne?
Ja.
Also ja, so einen im Winter zu kriegen, gilt für Otele ja auch. Ist schon wirklich klasse, dass das geklappt hat. Und ich würde mir auch wünschen, wenn es vielleicht nicht von Anfang an ist, dass er gegen Heidenheim gleich sein Debüt zeigt, weil ich super gespannt bin auf den Spieler.
Ja, also ich sehe ihn halt einfach nicht als Startelf-Spieler, aber von der Bank sehe ich ihn auf jeden Fall für die letzten 30, 40 Minuten. Also da würde ich ihn schon als eine der ersten Einwechseloptionen sehen.
Ja.
Jetzt wird's spannend. Wie geht's aus bei Heidenheim?
Ich tippe 2-0 für den HSV.
Ja, tippe ich auch. Sind wir uns einig. Ich sage auch 2-0. Ich hoffe, einer der Neuen schießt ein Tor und Robert Glatzel schießt eins. Aber mal gucken. Ich würde auch ein dreckiges 1-0 nehmen. Ich würde jede Form von Sieg nehmen, sagen wir es so.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, und dann kommen wir noch ganz schnell zum Abschluss der Folge zu einem kurzen, kompakten Moin Mädels und schauen nochmal kurz auf die HSV-Frauen. Die schaffen leider keine Sensation gegen den Favoriten aus Freiburg und unterliegen im Heimspiel mit 0-2. Erschwerender Faktor, ab der 56. Minute war die rote Karte von Abwehrspielerin Viktoria Schulz. Danach war es eigentlich nicht mehr möglich für die HSV-Frauen, das war beim Stand von 0-1, wieder ins Spiel zu finden. Ist jetzt aber nicht ganz so dramatisch, weil Essen aber gegen Union Berlin auch verliert. Denn deshalb bleiben die HSV-Frauen aktuell weiterhin einen Punkt überm Strich und haben am Sonntag die nächste Möglichkeit, Punkte zu holen gegen ihre Tabellennachbarinnen aus Leipzig, die einen Platz vor den Hamburgerinnen sind. Da steht dann sogar interessanterweise von der Konstellation her direkt das nächste Heimspiel an. Das müsste das dritte Heimspiel in Folge sein jetzt mit Essen, Freiburg und krass, das heißt ja, dass sie in der Hinrunde 3 Auswärtsspiele hatten. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Genau. Empfangen am Sonntag um 14 Uhr empfangen die HSV-Frauen die Frauen von RB Leipzig. Leipzig hat man als eine der wenigen Mannschaften, glaube ich, in guter Erinnerung aus der Hinrunde, denn die HSV-Frauen feierten ihren ersten Sieg nach Wiederaufstieg, damals 0-1, und wollen das jetzt auch sicher wiederholen. Und ich glaube, man kann es hier abschließen, den Block damit, dass wir beide die Daumen drücken, dass das auch klappt. Genauso wie wir den Herren die Daumen drücken, und damit kommen wir zum Ende dieser doch ein bisschen Überlänge haben in Folge, aber ich glaube, mit der Causa Dompe, den Transfers und so, war das auch der angemessene Rahmen. Wir wünschen euch viel Spaß beim HSV-Gucken am Wochenende. Schaut gerne mal über die Folgenbeschreibung auch bei Insta rein. Da machen wir immer rund um den Spieltag auch so ein bisschen was. Da könnt ihr zum Beispiel auch euren Tipp abgeben in der Story. Und vielleicht landet ihr dann im Tipp-Repost. Genau. Ich habe sonst nichts mehr, Ben?
Immer wieder Heidenheim.
Ja.
Also muss immer noch mal gut sein.
Ja.
Aber letztes Mal im Pokal haben wir ja zum ersten Mal da gewonnen. Also der Bann ist auf jeden Fall schon mal gebrochen. Und ja, man sagt es immer, aber der HSV muss das Spiel gewinnen.
Ja, wir müssen gewinnen. Das sind die Worte, die du mir sehr gerne schreibst. Und das sind die letzten Worte, mit der ich euch hier aus dieser Folge entlassen möchte. Und deswegen sage ich, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.